Montag, kurz nach neun, Zeit für einen Espresso-Plausch mit Sergi Lochthofen und ich freue mich, dass er in der Leitung ist. Schon guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, ich stelle sogar ausnahmsweise die erste Frage. Müssen Sie für Mandy für diesen kurzen Anriss was bezahlen oder geht das so unter
Es gibt ja einen Pauschalvertrag, den die Landesmedienanstalt mit der GEMA hat und dann ist das pauschal abgerechnet. Die Erben von den Mamas und den Papas, die bekommen da auch nur pauschal was.
Aber gibt es da nicht irgend so eine Regel, wenn Sie weniger als 20 Sekunden oder sowas was spielen, dann kostet es gar nichts?
Aber das ist ja im Bürgerfunk sowieso pauschal geregelt, weil da nicht die Charts und nicht die Hits gespielt werden.
Okay, dann wissen wir über das Geschäftsmodell des Bürgerfunks ein bisschen mehr Bescheid.
Ja, da gibt es ja demnächst auch Änderungen, da können wir auch irgendwann mal drüber reden. Aber jetzt müssen wir erstmal über 100 Tage große Koalition reden. Das ist ja unglaublich, wie die Zeit vergeht. Es sind tatsächlich schon 100 Tage.
Naja, ich glaube, so wie die Dinge angefangen hatten, mit viel Schwung und viel Kritik und viel Turbulenzen, da war ja schon die Rede, so ein schlechter Start wie bei Schwarz-Gelb, hat sich ja ein bisschen beruhigt. Also insofern, die hatten nicht viel Schonzeit, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, werden die heute sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Und selbst die Opposition ist ja gar nicht so bissig.
Da ist die Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, sind das eine, die Umsetzung sind das andere. Da gibt es ja doch dann ein paar Abstriche, Verzögerungen. Was glauben Sie, hält sich die Große Koalition an den Koalitionsvertrag oder sind das ganz normale Nachbesserungen? Also wenn man sich einen Anschauer bei Rente, bei Mindestlohn und so weiter, da bröckelt doch ein bisschen was schon, oder?
Ich glaube, die Frau Merkel ist gerissen genug, um nichts in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Das heißt, sie ist lange im Geschäft. Das ist ja das Dilemma. Sie haben alles sehr vage gehalten, bis auf ein paar Dinge. Der Mindestlohn, da haben man sich durchgesetzt, die SPD. In der Wirtschaftsflügel der CDU wollte man ein bisschen mehr. Auch Ausnahmen haben. Wir schauen mal, ob das wirklich so ist. Das wäre ganz gut auch für uns hier in Thüringen, weil wir hier mit, so wie ich weiß, die geringsten Löhne haben in ganz Deutschland. Das würde uns ein bisschen helfen. Aber das schauen wir uns erstmal an der praktischen Seite an. Also Papier ist geduldig. Also insofern, okay, Energiewende, schauen wir mal. Wird nicht viel einfacher, auch mit den Russen im Hintergrund, dem Gas und den ganzen Hin und Her. Immer teurere Energie. Wir hier in Thüringen besonders bestraft. Da würde ich auch ein schönes Wahlkampfthema sehen. Wie kann man das für Thüringen nun klären, dass wir nicht die teuersten Energiepreise in Deutschland haben? Beim Wasser sind wir, glaube ich, die zweiteuersten nach Berlin. Das wären zwei super Themen, mit denen man eigentlich den Wahlkampf wirklich ernsthaft bestreiten könnte im Interesse der Leute. Aber ich glaube, die meisten werden das nicht anfassen wollen. Und die Große Koalition, ach ja, ich würde mal sagen, sie haben keinen schlechten Start hingesetzt, auch wenn viel Kritik war. Diese Dati-Geschichte hat natürlich alles verhakelt. Ein Ministerrücktritt, so schnell haben wir das noch gar nicht gehabt, ja.
Wahlkampf ist ja nun auch in Thüringen angelaufen, nicht nur wegen der Europawahl, in der Kommunalwahl, auch der Landtagswahlkampf ist schon im vollen Gange. Und jetzt hat sich auch noch die AfD getroffen in Erfurt. Und die haben es ja schwer, erstmal miteinander klarzukommen. Und dann gab es einen riesen Angriff auf die Presse. Und was ich erstaunlich fand, ist, Herr Lucke gesagt hat, wir sind nicht rechtsextrem, wir sind nicht rechtspopulistisch und wir sind auch nicht homophob. Das ist das, was er sagt. Aber wenn man sich das Programm anschaut, die Landesprogramme der AfD, dann kann man ja andere Dinge drin finden, oder?
Gar keine Frage. Also erstens war es die weltgrößte AfD, die uns hier nach Erfurt gekommen ist. Ich glaube, zumindest machen wir da ein bisschen in Nachrichten. Dann haben sie den Mann abgewatscht. Das zeigt, dass seine Basis doch sehr heterogen ist. Und das führt dann dazu, dass sehr unterschiedliche und sehr krude Auffassungen nach wie vor vertreten werden. Natürlich mühen sich der Spitzenmann und Herr Henkel, das Ganze als normal darzustellen, dass sie in der Mitte sind, die anderen sind weg und so weiter. Das ist aber die übliche Polemik. Die Frage wird sein, gelingt es diesen Menschen, diesen Haufen, der ja wirklich aus sehr, sehr unterschiedlichen Leuten, die auch in vielen anderen Parteien schon mitgemischt haben und dort auch nichts gebracht haben, gelingt es ihnen, diesen Haufen zu stabilisieren und ist das für uns überhaupt von Nutzen? Ich wage es zu bezweifeln, die Zeiten werden komplizierter, nicht einfacher. Wir sehen es an Russland, wir sehen es an Europa in der Entwicklung, auch Amerika verändert sich. Da glaube ich, ist eine Partei, die zurück will zu ganz einfachen Lösungen, nicht unbedingt das, was wir brauchen. Aber das entscheidet natürlich am Ende der Wähler. Ich habe eine kleine nette Geschichte dazu. Vor 15 Jahren kam der Herr Henkel damals als frisch gewählter BDI-Chef, also Bund der Industriellen, das ist eine ganz große Lobbyveranstaltung hier in Deutschland, ganz frisch gewählt, 14 Tage, Till Necker war gerade zurückgetreten, weil er nun vom Alters her nicht mehr dazu passte. Und der kam hierher und wir hatten Molsdorfer Gespräche mit ihm als Zeitung gemacht. Und da hat er stolz verkündet, dass er eigentlich den BDI abschaffen will, dass diese ganzen Organisationen, diese Lobbyveranstaltungen nichts taugen. Und er war fest entschlossen, das zu machen. Nach 2-3 Monaten merkte er, dass er immer im Fernsehen ist, dass er zu jeder Talkrunde eingeladen wird. Und plötzlich hat er das mit großem Genuss gemacht und lässt sich heute ja immer noch als Ex-BDI-Chef, sage ich mal, servieren. Ich will nur deutlich machen, zwischen dem, was die Leute verkünden und was sie da machen wollen, und dem, was sie wirklich tun, besteht ein großer Unterschied, auch bei der AfD. Schauen Sie mal Herrn, den Spitzenmann Lücke an. Der wollte fast diktatorisch durchsetzen, dass die Satzung so wird, dass sie zu ihm gut passt. Und die Basis hat das verhindert. Das heißt, das, was sie Europa vorwerfen, praktizieren sie eigentlich selbst schon längst.
Bleiben wir mal in Thüringen. Da gab es ja wieder eine schöne Posse im Landtagsplenum, dass Bodo Ramelow, der Spitzenkandidat für die Linken und Fraktionsvorsitzende, den Kali-Fusionsvertrag der Landesregierung übergeben wollte und die wollten den nicht annehmen. Und da gab es ein Hin und Her und die Thüringer Allgemeine schreibt letzte Woche, der Kali-Skandal. Nun kennen Sie ja noch aus Ihrer Zeit, als Sie aktiver Journalist waren, diese Kali-Geschichte. Was ist denn daran ein Skandal? Was war denn da los damals in den 90ern?
Naja, wir hatten ja ein Versprechen an die Menschen hier im Osten. Wenn ihr was Gutes macht, wenn ihr die Ärmel hochkrempelt und ein gutes Produkt habt, dann habt ihr eine große Chance in der Marktwirtschaft. Und das alles hatten die Kali-Leute im Osten. Die hatten den besseren Kali, sie hatten eine gute Vertriebsstruktur, sie waren auf den Märkten unterwegs. Und da war eben die Frage, zwei Kali-Produzenten in Deutschland sind einer zu viel. Und man entschied sich eindeutig an Treuhand, Lobbyisten, politischer Druck, dass man sich sagte, also die Ostdeutschen in die Arbeitslosigkeit, in Sondershausen, Bischofferode zu schicken, ist viel einfacher als die Konkurrenten im hessischen Teil. Und man hat das dann praktisch dem Konkurrenten zugeschlagen, mit zum Teil abenteuerlichen Klauseln in diesem Vertrag. Thüringen zahlt ja immer noch für etwas, was in anderen Bereichen nie und nimmer so zugelassen worden ist. Das heißt, jährliche Zahlung von 20 Millionen und mehr für die Folgekosten dieser ganzen Geschichte. Das heißt also im Prinzip, deswegen hat man ja auch in Bischofferode damals gestreikt, das Versprechen, dass wenn man gut ist und in der Marktwirtschaft, sag ich mal, bestehen will, dass man da auch eine Chance bekommt, das hat natürlich bei den Kali-Leuten absolut nicht stattgefunden. Und das war auch der Sündenfall, wo man gezeigt hat, ganz offen, also hier geht es um wirtschaftliche, knallharte Interessen, Ost gegen West, Alt gegen Neu, und nicht darum, tatsächlich den Leuten zu helfen. Und insofern ist das heute immer noch ein Skandal, weil die Details dieser ganzen Geschichte dann auch sehr geheim gehalten worden sind. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, ein Hintergrundgespräch im alten Gästehaus dieser Regierung, das vorher das Gästehaus des Rates des Bezirkes war, auf Zürichstraße, die Zuhörer kennen das, da oben die zwei großen Villen. Da saßen wir abends, da war die Presse eingeladen, Herr Vogel hatte damals residiert. Und der ließ dann den Begriff fallen, also im Zusammenhang mit Kali, da habe ich die Fratze des Kapitalismus gesehen. Das ist ja fast wie Marx, ja.
Das sagte, das heißt,
das sagte Herr Vogel. Das sagte der Vogel damals in der internen Runde. Normalerweise durfte das der Runde nicht berichtet werden. Ich bin dann da in die Redaktion gegangen und habe gesagt, jetzt ist Schluss. Auch wenn Sie mich das nächste Mal nicht einladen, da schreibe ich Ihnen einen Kommentar rein auf Seite 1. Das habe ich reingeschrieben. Vogel war beleidigt. Aber zwei Tage später hat es die Süddeutsche Zeitung zitiert und hat dann geschrieben, also endlich mal sagt einer das, was gefragt ist, und der Mann ist mutig und so weiter. Ab da war die Freundschaft wieder da.
Naja, warum will denn die Landesregierung diesen Geheimvertrag nicht zur Kenntnis nehmen? Also es gab ja die Posse, ich habe es beschrieben, dass Herr Ramelow die Akten übergeben wollte, dann gingen die hin und her. Wieso will die Landesregierung oder darf sie angeblich das nicht lesen?
Naja, sie muss ja so weiter tun, als ob sie nicht genau wüsste, was da drin steht. In Wirklichkeit existiert ja die Information, existieren ja offensichtlich davon Kopien. Keiner weiß hundertprozentig, ob das alles so eins zu eins stimmt oder nicht stimmt. Und es gehört wohl dazu, zu dieser Wahrheit, dass das schon längere Zeit in der Regierung vorliegt und bekannt ist. Das heißt also, das, was uns vorenthalten wird, was den Menschen vor allem in der Kali-Region, die ja vor 20 Jahren, 25 Jahren ihre Arbeit verloren haben, nie erzählt worden ist, es hat dann nach wie vor, gerade im Wahlkampf in so einem Jahr, eine gewisse Präsenz. Also die Menschen sind offensichtlich betrogen worden. Dass die Regierung da große Schwierigkeiten hat, das Ganze jetzt im Augenblick zum Thema hochzuspielen, das ist ja verständlich, und dass der Oppositionsführer das effektvoll, und da ist der Ramelow wieder in seinem alten Element, ein guter Wahlkämpfer war er immer, dass er das effektvoll auch vorbringen kann und die konfus sind, die Frau Lieberknecht nimmt es nicht an, ihr Staatskanzleiminister, der gerade noch gegen das Land geklagt hat, ist dann beauftragt worden, wie ein Bote das abzuholen und dann wieder woanders hinzuschaffen, ist natürlich eine lustige Geschichte, die auch gut für Medien ist, und das weiß der Ramelow.
Dann werden wir die Geschichte noch weiter verfolgen. Kommen wir mal zurück zur Krim-Krise. Das ist ja auch, sage ich mal, eine Krise, die ganz Europa betrifft. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, die auch in Talkshows gestellt wird, ist nun in den 4+2-Verhandlungen, als es um die Wiedervereinigung von Deutschland ging, tatsächlich festgelegt worden oder versprochen worden, dass sich die NATO nicht weiter gen Osten ausdehnt? Oder war das nur so ein, halbes Versprechen, was Genscher da gegeben hat? Das lässt sich historisch schwer klären, oder kann man das tatsächlich sagen, was da los war?
Also da gibt es ja eine ganze Reihe Geschichten, die sich um diese Gespräche ranken, also auch was Gorbatschow und Kohl sich gegenseitig zugesagt haben oder nicht. Alles, was nicht schwarz auf weiß in Verträgen festgelegt ist, das wissen Sie ja, Arbeitsverträgen, da können Sie auf vieles hoffen, Sie kriegen es nicht, wenn Sie das nicht durchgesetzt haben. Genauso ist es hier, natürlich hatten die Russen mehr Hoffnung und die anderen dachten in der Situation, ach, das ist ja alles gegessen, also können wir das auch so im Raum stehen lassen. Ich verstehe jedes kleine Land, Litauen, Lettland, Estland, nach der Geschichte, nach der Art und Weise, wie die Sowjetunion und Russland mit ihnen umgegangen ist, dass sie auf keinste Weise darauf verzichten wollen, fest verankert zu sein in Europa, das heißt EU und NATO-Mitgliedschaft. Und ich warne davor, mich ärgert bei der ganzen Diskussion, so wie sie jetzt läuft, ich weiß, es ist ein bisschen naiv, wenn ich das so sage, aber ich bin gerne an der Stelle naiv, einfach Länder, die souverän sind, als Einflusssphären einfach abzuqualifizieren. Das heißt, die Ukraine gehört eben zu Russland und Litauen hat sich dann halt gelöst und gehört jetzt zum Westen. Nein, diese Länder haben ein eigenes Interesse, und dass man dort Angst hat, dass wenn man nicht eingebunden ist in ein System, dass die Russen kommen und dass die Russen sich eventuell bei einer großen Bevölkerungsminderheit von 25-30% Russen im Land sich festnisten können. Das ist nach wie vor gegeben. Wir haben es auf der Krim jetzt gesehen. Die Krim ist verloren. Die wird die nächsten 25 Jahre nicht von der Stelle kommen. Das heißt, eine schöne Gegend ist kaputt gemacht worden auf diese Art und Weise. Und ich glaube, das, was im Augenblick so gemacht wird, ist, dass der Versuch, das, sage ich mal, irgendwie wegzudrücken, zu beschwichtigen. Der Westen sagt, na, wenn noch mal mehr Landraub passiert seitens der Russen, dann tun wir was. Ich sehe gerade die Sanktionen. Also ich würde das, was sie beschlossen haben, sagen, also wenn sie jetzt den Koch und den Hund von Putin nicht nach Europa einreisen lassen würden, wären die Sanktionen härter als das, was sie jetzt beschlossen haben. Das heißt, es ist alles eigentlich nur ein Reden um den heißen Brei, und Putin hat gezeigt, wie man heute modern ein Land besetzt, ohne dass man schießen muss.
Mhm. Bleiben wir bei Europa. Die Front National, also die Rechtsextremen in Frankreich, haben enorm abgeräumt bei den Kommunalwahlen. Das lässt ja Schlimmstes befürchten für die Europawahl?
Also für mich ist immer so, ich schaue erstmal nach, wo in Frankreich oder in Italien sowas passiert oder in Österreich, dann fahre ich einfach nicht in die Städte, also Perpignan. Leider Avignon, ich war schon dort, brauchen mich nicht sehen. Das heißt, wenn dort die Front National gewinnt, dann werde ich da nicht mehr hinschauen, weil ich das nicht mag, wenn Leute so, sagen wir, geschichtsvergessen entscheiden. Auf der gleichen Seite sind wir auch selbst nicht glaubwürdig. In den ganzen Ländern marschieren die Rechtspopulisten, Nationalisten eigentlich nach vorn. Und wir betreiben natürlich ein großes politisches Geschäft in Kiew mit praktisch einer NPD, die dort mit in der Regierung sitzt. Das heißt, auf der einen Seite spielen wir uns hoch zu Moralisten, es geht um Werte in der Ukraine. Nein, es geht nicht nur um Werte, es geht um Interessen, es geht um Geschäfte, die dazu mal gemacht sind. Und insofern, glaube ich, ist in Europa auch in der Frage eine neue Kultur notwendig, das einfach auch sagt, bis dahin und nicht weiter. Wir haben das in Holland, wir haben das in Österreich, dass einfach diese ganzen Truppen, die aus 100 Jahren europäischer blutiger Geschichte nichts gelernt haben, wieder an die Macht kommen.
Eine Geschichte, die uns noch spätestens bis zum 25. Mai beschäftigen wird, denn da sind Kommunal- und eben auch Europawahlen. Herr Lochthofen, da haben wir für die nächsten Wochen noch viel zu reden.
Ja, auf keinen Fall werden wir an Themenarmut sterben, wir beide. Ja, wenn ich das sehe, hätten wir auch 10 weitere Themen heute nehmen können.
Das werden wir machen, nächsten Montag kurz nach 9. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Jawohl, ich hoffe, nächste Woche haben wir guten Sonnenschein.
Dann, ja? Danke, tschüss.
Alles klar, tschüss.